Moin und herzlich willkommen zum Bring dich mit Podcast von der Sikon Hospitality und einer neuen Folge. Heute sprechen wir über Innenstadtentwicklung und darüber und über die Frage, wie kann eine Stadt eigentlich attraktiv, wettbewerbsfähig und lebendig bleiben? Und dafür haben wir die Miriam Sibalski heute bei uns, Geschäftsführerin des City Managements hier in Hamburg. Und sie bringt auf jeden Fall einen spannenden beruflichen Hintergrund mit, unter anderem als ehemalige CEO vom Avocado Store, auf jeden Fall Erfahrung als Coach mit, Transformationsgestalterin, Unternehmerin und ganz vieles mehr. Und dementsprechend eine super Partnerin, genau dieses Thema zu besprechen, wie eigentlich eine Stadt nicht nur verwaltet wird, sondern vor allem mit weiterentwickelt wird. Schön, dass du da bist, Mimi.
Vielen Dank für die Einladung.
Willkommen. So, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal rein in unsere Rubrik. Und zwar, ich packe meinen Koffer. Diesmal aber kein normaler Koffer natürlich, sondern wenn wir unseren Koffer diesmal für eine interessante, lebendige Hamburger Innenstadt packen, was würdest du einpacken?
Auf jeden Fall ganz viele bunte Sachen. Also ich würde einpacken ein tolles Café, ich würde was Tolles zum Essen mitbringen, ich würde aber auch irgendwas, was Spaß macht, mitbringen. Also man kennt vielleicht von den verkaufsoffenen Sonntagen die Luftballonkünstler, das haben vielleicht so einige im Kopf, vielleicht kriegt man es noch spannender hin. Und also das Wichtige ist, dass man einen bunten Koffer dabei hat.
Sehr schön. Und vielleicht die Gummistiefel.
Ja, die auch. Oder Weihnachten oder 4. November hatten wir ja auch einen verkaufsoffenen Sonntag. Da hatten wir ja Eisplatten. Da hätte man fast Schlittschuh laufen können.
Auch gut.
Ich finde alles gut, was mit Farbe zu tun hat.
Ja.
Gerade wenn das Wetter vielleicht hier nicht mitspielt. Mimi, ich hatte das vorhin auch schon im Intro gesagt, du bringst einen ungewöhnlichen Mix mit. E-Commerce, Nachhaltigkeit, Handel, Marketing, Unternehmertum, Coaching und jetzt City Management. Wie würdest du die Aufgaben des City Managements heute beschreiben, sodass es alle verstehen?
Ja, also der Podcast darf ja heute nicht zu lange dauern.
Genau.
Also es ist gar nicht so einfach, sehr vielseitig. Deswegen finde ich, passt mein Lebenslauf ganz gut zum Job. Und ich glaube, das Bekannteste sind die verkaufsoffenen Sonntage. Dann machen wir natürlich noch andere Events. Märchenschiffe, Binnenalzer Filmfest, große Empfehlung im September vom 10. bis 13. 4 Tage kostenlos. Und die Events sind aber nicht das Einzige. Ich bin auch so eine Art Kümmererin. Das ist ein Wort, das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber es beschreibt es am besten. Das heißt, Leute aus der Innenstadt rufen mich an, das können Ladeninhaber sein, das kann die Stadtreinigung sein, das kann aber auch mal ein Politiker sein, der sich zum Thema informiert oder der Innenstadtkoordinator, den gibt es auch. Und im Grunde geht es um alles, was in der Stadt stattfindet. Und in anderen Städten macht ein City Management gerne mal Stadtmarketing, das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Das mache ich nicht so viel, das mache ich ein bisschen, wenn Zeit ist oder an Weihnachten, wo es Sinn macht. Aber das macht in Hamburg Hamburg Tourismus und Hamburg Marketing.
Und wie würdest du sagen, hat dein Weg deinen Blick auf die Innenstadt geprägt? Einfach dadurch, dass man so viele Sachen mitgenommen hat schon in seinem Leben?
Also als ich den Job angefangen habe, ich hatte vorher mein Avocado Store Büro quasi in der Altstadt im Cremon, das ist in der Nähe der Deichstraße, die kennen ja viele. Und ich bin schon manchmal in die Innenstadt, aber nicht so oft und ehrlich gesagt in meinem Bekanntenkreis auch nicht so viele. Und ich habe den Job dann angenommen und bevor ich das habe, bin ich natürlich da rumgelaufen. Und da sind viele Sachen nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Ich persönlich kaufe gern mal in kleinen Stadtteilen ein, in kleinen Boutiquen, da sehe ich mich jetzt ehrlich gesagt eher. Ich bin auch jemand, der sehr auf Trends achtet. Und aber je länger ich da drauf geguckt habe, desto mehr habe ich entdeckt. Und zu deiner Frage, ich glaube, das ist dieses Thema Potenzial und Transformation und Trends. Also in allen Jobs, in denen ich war, ging es immer irgendwie darum, am Puls der Zeit zu sein. Und das hatte ich in der Innenstadt, dachte ich, okay, hier ist irgendwie so ein Momentum. Hier passiert gerade was. Und wir haben hier eine Gestaltungsmöglichkeit als Innenstadtakteure, als HamburgerInnen auch. Und da wollte ich irgendwie dabei sein. Und ich finde, passt so das Bunte aus meinem Lebenslauf auch ganz gut dazu.
Ja, auf jeden Fall. Und kommen wir dann auch zu Überraschungen vielleicht. Was war eigentlich die größte Überraschung für dich, als du den Job beim City Management angefangen hast?
ich glaube, die Vielzahl der Akteure in der Innenstadt, also das würde man jetzt, glaube ich, so, wenn man sich nicht auskennt, überhaupt nicht wahrnehmen, wie viele Vereine es gibt. Also vom Verein Lebendiger Jungfernstieg über einen Verein, der heißt zum Beispiel Trägerverbund. Also es gibt so wirklich ganz, ganz viele Vereine und die reden dann natürlich immer mit. Also es gibt viele große Runden mit vielen Meinungen und das war auf jeden Fall überraschend. Und das Zweite war, wie viel kulinarische tolle Einrichtungen es tatsächlich auch in der Innenstadt gibt. Das hatte ich nämlich auch nicht so auf dem Schirm.
Ja, weil man hat ja immer das Gefühl, dass eigentlich in den, sage ich mal, anderen Stadtteilen viel mehr los ist und dass die Innenstadt gar nicht so gastromäßig was kann. Aber stimmt ja gar nicht.
Ja, das stimmt wirklich nicht. Also ja. Ich finde ganz spannend, ich habe letztes Jahr im Oktober angefangen. Und dann bin ich quasi im September durch und dann gab es immer so Läden, wo Schlangen standen. Und dann dachte ich mir, hä, was ist denn da los? Also auch sehr interessant, das waren dann oft so Instagram-Brands, die dann da irgendein Trendprodukt hatten. Mhm. Das kann was Kulinarisches sein, das gibt es aber auch für andere Sachen. Und das fand ich mega spannend. Also weil das hat man halt, wenn man diesen TikTok-Channel oder nicht so auf TikTok ist, ja, dann kriegt man das halt nicht mit.
Das stimmt.
Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war zu Corona-Zeiten oder so, waren vor zwei Geschäften in der Innenstadt immer irre lange Schlangen mit so Mädels in meinem Alter. Und ich war so, ja, natürlich, das sind die Läden. Und mein Vater die ganze Zeit so, Minu, was ist denn das? Warum stehen da so viele Menschen? Ja, ja, das stimmt, ist echt beeindruckend.
Ja.
Du hast ja schon angesprochen, dass ihr ganz viele verschiedene Projekte habt, die total vielseitig sind. Woran macht ihr denn fest, inwiefern diese Projekte Wirkung zeigen?
Ja, früher hat man das am Thema Frequenz festgemacht. Also das waren vor allem die großen Kaufhäuser. Die messen übrigens auch in ihren Kaufhäusern die Frequenzen. Dann wird natürlich in der Innenstadt wird auch eine Frequenz gemessen. Gibt es die Business Improvement Districts, die können auch auf Frequenzen zurückgreifen. Das eigentlich Interessante ist aber sowohl für die Gastro als auch für den Handel, ja eigentlich die Conversion, also wie viel der Leute kaufen. So, wenn ich jetzt aber als City-Managerin drauf gucke, dann merkt man ein bisschen, als ich früher E-Commerce gemacht habe, also Conversion Rate ist, wie viel der Leute, die in die Stadt kommen, kaufen. Das wäre jetzt aber in Online gedacht. So, das kann man natürlich auch analog sehen. Ich finde viel spannender, wie viele Leute kommen in die Stadt und halten sich da gerne auf. Das kann ich nur nicht so gut messen. Eigentlich kann ich das leider gar nicht messen. Mhm. Also ich glaube, da ist gerade ein Wechsel von diesen reinen Frequenzmessen in, wie kriegen wir die Innenstadt zu einem Lebensraum, zu einem Raum, wo man sich halt auch gerne irgendwie aufhält, vielleicht auch ohne zu konsumieren. Das ist schon jetzt irgendwie so ganz neu und das findet vielleicht auch noch nicht jeder gut, aber ich glaube, das ist der Weg zur Lösung.
Das ist eigentlich gerade jetzt auch ein sehr, sehr guter Punkt, denn wäre auch die nächste Frage gewesen, was man eigentlich macht, wenn die Innenstadt attraktiv sein soll, aber das Shopping reicht gar nicht mehr. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, was macht man oder was bietet man den Leuten an, damit sie nicht nur in die Stadt kommen, sondern vor allem lange bleiben?
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt lange gedacht, das ist so eine Innenstadtkrise. Und so langsam kommt die Erkenntnis, wir sind in einer Transformation. Das heißt, dann im Umkehrschluss, die gleichen Marketingmaßnahmen, zum Beispiel Events, dreimal Dollar zu machen, hilft einfach jetzt nichts mehr. Mhm. Und als Soziologin kann ich sagen, wir haben ja auch eine Pluralisierung der Lebensstile. Also so wie wir hier sitzen, bin ich mir sicher, wir haben Parallelen in unserem Insta-Feed, aber wahrscheinlich auch irgendwie eigene Bubbles. So.
Ja.
Und das ist dann genau die Kunst, dass man sowohl vielleicht eine Anzeige im Hamburger Abendblatt schaltet, als auch die Leute auf Insta und TikTok abholt, aber vielleicht auch Leute abholt, die überhaupt nicht digital sind und die auch nicht keine Medien konsumieren oder vielleicht auch kein Geld haben. Und das ist aber auch richtig schwierig, mhm, weil jetzt mal salopp formuliert, ist es richtig, richtig scheiß viel Arbeit. Und also da ist jetzt auf jeden Fall, wie kriegt man die Leute in die Stadt? Wahnsinnig aufwendig. Und ich glaube, dieses Pluralisierung der Lebensstile muss sich dann eben auch in der Innenstadt abbilden.
Und wenn du dir die Hamburger Innenstadt anguckst, wie nimmst du diese wahr im Vergleich vielleicht zu anderen Großstädten?
Also es wird immer viel gemeckert, so.
Das glaube ich ja gar nicht.
Aber ich komme ja ursprünglich aus Mittelfranken, man hört es vielleicht ein bisschen meiner weichen Sprache noch. Ich komme aus einer Kleinstadt Ansbach, die übrigens spannenderweise auch, als ich damals Abi gemacht habe, ein Shoppingcenter bekommen hat, hinter einer großen Verkehrsstraße. Es ist ja ein bisschen wie bei uns die Situation gerade auch mit dem Westfield. Mhm. Und danach ist die Innenstadt ja schon ein bisschen ins Sterben gekommen. Also es gibt schon noch Einzelhandel, aber es gibt viel 1-Euro-Shops, Kosmetik-Shops und ich glaube Spielcasinos ist so das andere häufigste und Optiker. Und das ist halt ganz spannend, weil In der Hamburger Wahrnehmung ist Hamburg da am absteigenden Ast. Wenn man es aber mit anderen Städten vergleicht, steht Hamburg richtig, richtig gut da. Und vielleicht auch deswegen, weil wir viele Punkte haben, die nicht nur Shopping sind. Also die haben wir ja jetzt schon. Also wir haben eine Binnenalster, die ich übrigens finde, die wir mehr bespielen könnten. Wir haben aber auch das Rathaus, was Touristen anzieht. Wir haben aber auch unglaublich schöne Gebäude. Also so mein Tipp mal, wirklich den Blick nach oben richten, wenn man durch die Innenstadt läuft. Oder vielleicht sogar auch mal reingehen. Wenn die Chance sich ergibt. Unglaublich tolle Treppenhäuser auch.
Ein paar Dinge hast du schon mal aufgezählt. Ich gehe mal davon aus, dass es dazugehört. Wie würdest du sagen, hat Hamburg seine besonderen Stärken?
Also auf jeden Fall schon auch darin zu sagen, wir sind offen. Also es ist wirklich für jeden was dabei. Tourismus ist ein ganz wichtiger Punkt. Also auch für die Innenstadt, aber ich glaube für ganz Hamburg. Viele Touristen, denkt man, kommen nur wegen des Hafens. Aber das ist ja auch das Spannende in Hamburg, diese Stadtteile zu entdecken. Und ich finde auch, wenn wir jetzt mal das Beispiel Hotels nehmen oder Restaurants, ist ja wirklich für jeden etwas dabei. Also wir haben jetzt schon die Vielfalt und wir haben jetzt auch so eine Offenheit. Und es gibt ja wirklich für jeden was. Also für ältere Menschen, für junge Menschen, für Leute mit Budget, Leute ohne Budget. Und ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, warum sich das dann auch irgendwie so lebendig anfühlt.
Und wenn sich die schönste Stadt der Welt Hamburg was von anderen abgucken könnte, wo würdest du sagen, das sollte Hamburg eigentlich auch machen, genauso wie andere Großstädte es machen?
Ein bisschen mutiger sein. Okay. Also ich finde, wir könnten mehr Sachen auch haben, die einfach, wo Leute als erste Reaktion haben, seid ihr verrückt geworden? Ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg, das dann einfach mal zu machen. Und also mein Eindruck jetzt nach vielleicht ein Dreivierteljahr fast im City Management ist, dass in dieser Stadtgesellschaft immer viele Bedenken auch geäußert werden und dann gerne mal was zerredet wird. Also es scheitert nicht an den Ideen. Es gibt so viele tolle Menschen mit richtig tollen Ideen. Es scheitert dann eher an der Umsetzung und es muss nicht immer das Finanzielle sein. Es scheitert auch manchmal an Verwaltung, nicht nur, oder an Politik oder einfach an zu vielen Meinungen. Und da den Mut zu haben, zu sagen, okay, wir sind jetzt mal verrückt und wenn wir dann scheitern und wir machen es jetzt aber trotzdem, weil das ist unsere Chance, einzigartig zu sein, das würde ich mir wünschen.
Bisschen mehr Trial and Error dann auch. Ja. Ne? Aber ich glaube, vielleicht ist die Angst auch einfach da zu groß noch.
Ja, wir sind halt, man merkt schon, dass da der Handel ein bisschen ist, dass da eine Kaufmannschaft ist und dass man dann halt überlegt, was springt denn da raus? Wie ist die Marge? Also vielleicht auch unbewusst. So dass, und vielleicht muss man auch mal Sachen machen, die man nicht in monetären Sachen messen kann, sondern vielleicht in Glück. Ich weiß, das klingt unglaublich naiv, aber wenn dann das in den Medien ist oder Leute kommen und sagen, ich habe da was gespürt. Und je digitaler wir gerade werden, das ist ja auch spannend, es gibt ja auch den Gegentrend. Also ich habe vorhin viel über TikTok gesprochen und Instagram und Social Media, total wichtig auch für City Management. Und gleichzeitig kommt so ein Trend, wo die Leute, gerade die jungen Menschen sagen, nee, bloß nicht. Also so Stricken im Kino oder Offline-Leseclub, also es sind auch Sachen, die ich gerne in die Innenstadt holen möchte. Falls es jetzt jemand hört, gerne bei mir melden.
aber machen wir direkt mal weiter. Ein großer Treiber der Innenstadtdebatte ist ja der Konsumwandel. Also ich meine sowas wie Online-Shops etc. Ja. Und dieser Druck auf den stationären Einzelhandel wird ja immer größer. Wie beeinflusst das die Innenstadt?
Sehr stark. Also ich beobachte, dass viele der Größeren schneller in den Sale gehen, weil der Druck größer ist. Die arbeiten auch alle mit Apps. Es gibt auch Läden, die sagen, was in der Innenstadt, was in unserem Ladengeschäft passiert, ist vielleicht gar nicht so relevant. Wir wollen, dass die Leute online kaufen. Wir nutzen das eher als Showroom. Es gibt auch Geschäfte, die dann sagen, wir müssen sparen, dann haben wir weniger Personal. Was dann ja auch im Endeffekt wieder dazu führt, dass weniger Beratung stattfindet, was ja dann gar keine Unterscheidung mehr ist zum Online. Also warum soll ich dann noch in die Stadt gehen, wenn ich noch nicht mal die Beratung kriege? Also da gibt es so verschiedene Varianten. Ich sehe aber auch zum Beispiel viele kleine Ladengeschäfte. Also wusstet ihr zum Beispiel, dass es in der Hamburger Innenstadt wahnsinnig viele Hutgeschäfte gibt? Richtig tolle kleine Hutgeschäfte. Wir tragen alle drei gerade keinen Hut. Das kann auch mal ein Cap oder sowas sein. Aber das hat eine Berechtigung in Hamburg, weil hier ist ja immer so windig und nass. Ja. Ne? Dann ist ein Hut vielleicht praktischer als ein Schirm. Und diese Läden, die sind auch richtig, richtig richtig stark in Auswahl und Beratung. Mhm. Und es gibt schon noch so diese kleinen Habungensien. Also einer meiner Lieblingsläden ist zum Beispiel auch Dr. Götz Land und Karte. Mhm. Also da kann man quasi Landkarten und sowas kaufen, Reiseführer. Und diese kleinen Läden, die schaffen das eben durch ihre Einzigartigkeit dann auch. Das kann das Internet dann nicht ersetzen.
Mhm. Und wie sieht das dann aus mit dem Thema Leerstand? Also ist das ein Problem in Hamburg? Weil, also ich komme aus Kiel, da weiß ich, ist es ein Problem. Da ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Du läufst durch die Innenstadt und alles steht leer. Das ist mir in Hamburg jetzt noch nicht so aktiv aufgefallen, aber ist es trotzdem ein Thema?
Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Übrigens auch nicht nur in der Erdgeschosslage, sondern es geht auch um die oberen Geschosse, die wir vielleicht nicht so, die fallen eigentlich so ins Auge. Und da gibt es auch viele Debatten und Diskussionsrunden und Matchmaking-Runden für kreative Ideen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Eigentümer, die ja dann quasi so ein bisschen den Druck spüren, diese Ideen vielleicht auch umzusetzen. Und das ist aber auch manchmal nicht so einfach, weil du musst dann vielleicht umbauen, du musst da Geld in die Hand nehmen. Und letztendlich kann man sagen, dass es manchmal sogar günstiger ist, für den Eigentümer es leer stehen zu lassen. Das heißt aber nicht, dass es nicht passiert. Also da kommt gerade richtig was in Bewegung. Also es geht darum, mehr Wohnen in die Innenstadt zu holen, damit sie vielleicht auch abends mehr belebt ist oder am Sonntag. Heute im Radio habe ich was gehört, dass der Handelsverband dafür plädiert, sonntags auch zu öffnen. Das wäre wahrscheinlich für die Belebung jetzt nicht so mega die Lösung, gehe ich jetzt davon aus. Aber ich glaube, diese Vielfalt aus Wohnen und Kultur. Und vielleicht noch ein Gedankenspiel dazu, wenn wir jetzt sagen, wir haben nicht so viel Wohnen in der Stadt, dann könnten wir es ja auch umdrehen und sagen, da machen wir jetzt alle Clubs in die Innenstadt rein, weil da wohnen ja keine Leute. Also auch sowas wird tatsächlich, also jetzt nicht wirklich ernsthaft so überlegt, aber es gibt schon die Debatte, kann man mehr Clubs in die Innenstadt holen, kann man mehr Nachtleben reinholen, um das eben abends auch zu beleben. Also um deine Frage vielleicht final zu beantworten, es ist was in Bewegung, es gibt viele Dialoggespräche mit Eigentümern, Immobilienverwaltungen und der Schlüssel ist eigentlich, dass man auch Gebäude vielfältiger nutzt.
Dann haben wir ja auch im Grunde genommen auch ganz viel schon über Herausforderungen gesprochen. Aber was würdest du sagen, ist mit Abstand aktuell die größte Herausforderung, mit denen Hamburg zu kämpfen hat?
Also Hamburg ist ja nicht die Innenstadt. Also
bezogen auf die Innenstadt.
Dann bleiben wir bei der Innenstadt.
Genau.
Was ich so ein bisschen merke, ist, dass so Konzepte, die früher quasi auch durch den Handel finanziert wurden, also zum Beispiel, vielleicht kennt ihr die Weihnachtsparade, ich kannte die vorher nicht, bevor ich da angefangen habe. Das ist ein Projekt oder auch die Weihnachtsbeleuchtungen wurden früher aus der Händlerschaft selbst finanziert. Die Märchenschiffe, Binnenalster Filmfest, das sind alles Sachen, die über Sponsoring laufen. Und das sind da alles auch Projekte, die soziale Teilhabe erlauben, das heißt kostenlos sind. Und die sind gerade nicht mehr so einfach zum Umsetzen, weil einfach die finanzielle Lage, die wirtschaftliche Lage nicht mehr so fluide ist, sage ich jetzt mal, wie das vielleicht vor 15 Jahren war. Und da sehe ich ein bisschen eine Gefahr, dass solche Projekte, die gerade eben soziale Teilhabe erlauben, dass die so Stück für Stück vielleicht verschwinden. Ich hoffe nicht, wir arbeiten daran. Und das Zweite ist natürlich auch genau diesen Wandel alle mitzunehmen. Ne? Also es gibt sicher noch eher eine ältere, konservative Garde, die sagt, nee, soll bitte alles so bleiben, wie es ist. Und dann gibt es aber auch andere, die sagen, nee, wir müssen uns jetzt bewegen. Und dann wirklich alle auch auf so einer Ebene mitzunehmen in der Kommunikation und dass man eben an einem Strang zieht. Das ist auf jeden Fall auch eine Herausforderung.
Ja. Und du hattest schon gesagt, dass es oft bei tollen Projekten eher an der Umsetzung scheitert. Was würdest du sagen, weil ich meine, man arbeitet ja an einem Projekt nicht einen Tag und dann kommt schon das nächste. Man als Außenstehender hat man ja immer eine Meinung und vielleicht meckert man oft viel zu sehr. Aber wo würdest du sagen, was wird an der Umsetzung im Alltag oft unterschätzt in deinem Job?
Ja, also das ist jetzt kein Gemeckere, aber man braucht halt für viele Sachen eine Genehmigung, auch von der Verwaltung, vom Bezirksamt. Und da gibt es Regeln, die sicherlich Sinn machen. Ne? Also die sind ja irgendwie auch entstanden. Und das dauert halt einfach manchmal sehr lange oder es ist manchmal auch sehr analog. Also da komme ich aus dem digitalen Bereich, da war ich manchmal erstaunt, wie analog das oft noch alles funktioniert. Also da ist definitiv Luft nach oben. Das ist auch der Plan. Das hört man, das merkt man auch manchmal schon. Aber es ist nicht in der Geschwindigkeit, wie wir das vielleicht aus dem Unternehmer kennen. Also das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, müssen wir noch ein bisschen drauf warten.
Ich meine, das kennen wir ja aus der Hospitality auch, dass das teilweise wirklich noch sehr analog ist. Obwohl man eigentlich so gerne viel digital arbeitet und man irgendwie, also wir sind ja sehr digital unterwegs und geben unser Bestes. Und wenn du dann da teilweise an irgendwelchen Punkten ankommst, dann ist wirklich
Ende ist schwierig, ja. Bringt mich aber auch zu der Frage, wenn bei euch zum Beispiel was nicht umgesetzt wird. Interessen gehen auseinander, Dinge kommen nicht zustande und vielleicht auch kurz vor Abschluss. Dann kann es ja immer sehr deprimierend sein. Was nimmst du aus deiner gerade Coaching-Zeit so für dich mit, wo du sagst, dadurch kannst du dich selbst beruhigen, kannst anderen helfen? Da gibt es mit Sicherheit ein paar gute Tipps, die du hier gerade mal kurz geben kannst.
Also die kann man vielleicht auch als Lebenstipps mal so mitnehmen. Also funktioniert bestimmt nicht bei jedem, aber bei mir funktioniert es ganz gut. Nochmal so ein bisschen auf Ressourcen gucken. Also was an mir, in mir hat es bewirkt, dass ich woanders das schon erfolgreich umsetzen konnte. Vielleicht auch immer so die andere Perspektive nochmal einnehmen, zu sagen, okay, was ist denn jetzt das Gute daran? Jede Medaille hat immer zwei Seiten. Also wenn hier zum Beispiel ein Event nicht stattfindet, dann ist meistens auch ein Budget frei für ein anderes Event. Oder es gibt ja Gründe, dann kann man daraus wieder was Neues gestalten. Und ich glaube, die allerwichtigste Botschaft, und das zieht sich jetzt über mein ganzes Berufsleben, man macht das oft, aber man versteht das nicht, ist, dass wenn man Menschen auf einer Sachebene mitnimmt, also sagt, das ist der Plan A, B, C, kann es dann scheitern, wenn man es nicht auch gleichzeitig die Menschen auf einer Beziehungsebene mitnimmt. Also das heißt, ich weiß nicht, ob das verständlich ist, was ich gerade sage, aber man muss wirklich auch die Leute emotional abholen und mit ihnen quasi das so hinkriegen, dass sie auch verstehen, warum das ein guter Plan ist oder auch die Chancen haben, sich mit einzubringen. Und das kostet halt Arbeit. Das kennt jeder, der schon mal Führung machen musste. Jeder, der mit Teams arbeitet, also ist ja egal, ob City Management, Gastro oder Ladeninhaber. Aber man kann natürlich auf einer Sachebene was formulieren, aber wenn es nicht in Hirn, Herz und Bauch reingeht, wird es eben nicht umgesetzt.
Nee,
und
das stimmt. Ich glaube, das kennen wir selber ganz gut. Gut, wir sind im Marketing natürlich auch immer sehr gut mitzunehmen auf die Reise. Aber wir kennen es auch aus anderen Team- oder größeren Projekten, wo doch viele involviert sind. Mhm. Und da versucht man doch immer auch sein Bestes, auch bei anderen Themen einfach Leute mitzunehmen, auch wenn es nicht deren Job ist aktuell. Aber ich glaube, so kriegt jeder ein besseres Verständnis für größere Projekte. Und lässt sich hoffentlich begeistern.
Ja, ist manchmal gar nicht so einfach. Also das muss man auch öfters tun. Also einmal reicht dann manchmal nicht, weil das ja so eine Anlaufstelle ist. Ne? Also da kommen ja Leute aus anderen Städten, aus anderen Ländern hoffentlich auch und sagen dann, gehen vielleicht in ihr Hotelzimmer, ja, und dann liegt da vielleicht ein Prospekt oder auch nicht. Oder die Begegnung in der Rezeption, im Café, im Restaurant, beim Frühstück. Also da quasi die richtige Inspiration rüberzubringen, ist ja auch nicht so einfach. Vor allem, verschiedene Gäste wollen verschiedene Sachen. Aber ich finde, Hamburg macht es einem da einfach. Das habe ich ja vorhin auch schon kurz angedeutet. Es gibt einfach total viele verschiedene Sachen, die wir nutzen können. Also von der Hafenrundfahrt über tolles Restaurant, Trendprodukt probieren. Ne? Also am Alten Wall, kleiner Tipp, kommen da so ein paar Trendgeschichten gerade rüber, gastronomisch, bis hin zu ich interessiere mich für Architektur oder tolle Rundgänge auf der Reeperbahn. Und das muss aber kuratiert werden. Und die Kuratierung ist eine wichtige Aufgabe, die ich vor allem auch in der Hospitality sehe, für diese Gruppe eben dann.
An welcher Stelle wird dann ein Hotel oder in unserem Fall ein Apartment-Hotel dann wirklich relevant?
Ich glaube, wenn man es schafft, auch authentisch zu sein. Also wenn man nicht zu formal, zu klinisch vielleicht einfach irgendwie so die 5 To-Dos in Hamburg rübergibt, sondern vielleicht, wenn man auch schafft, was rüberzubringen, was auch für die Marke steht. Das kann jetzt für euer Beispiel gelten, aber ich finde auch, je authentischer, desto glaubwürdiger ist es. Die Menschen buchen ja auch aus einem bestimmten Grund. Und wenn man das dann schafft, was Authentisches da reinzubringen, das ist auch das, zum Beispiel Generation Z, die sind ja schon sehr dabei, auch wirklich auf Authentizität zu achten. Also je glatter, desto schwieriger ist es eigentlich, weil die einfach zu schlau sind durch die ganze Online-Digital-Erfahrung. Die merken sofort, wenn was fake ist. Also deswegen ist die einzige Lösung einfach ehrlich, authentisch, radikal, transparent vielleicht sogar zu sein und zu sagen, ja, so ist es. Wir sind A, B und deswegen sind unsere Angebote, die passen auch dazu. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das markentechnisch ganz gut funktioniert.
Das stimmt. Oft findest du ja tatsächlich nur generische Texte.
Ja.
Und Texte, wo du denkst, die habe ich auch schon mal woanders gelesen, weil 1:1 einfach übernommen wird. Ne? Aber was würdest du sagen, welche Rolle, oder eigentlich kann man sich selbst beantworten, aber ich möchte es auf jeden Fall von dir hören, welche Rolle spielt denn eigentlich Digitalisierung, Marketing und KI gerade in der Innenstadtentwicklung?
Also ich hoffe bald mehr, weil es einfach so ein bisschen Synergieeffekte schafft und Ressourcen schont. Und wir dann, also ich möchte nicht Jobs abschaffen, aber mit den Jobs kann man wieder das machen, was die KI eben nicht macht und was, finde ich, zu kurz kommt. Also echte Events schaffen, Begegnungen schaffen. Und also bei uns jetzt im City Management, es kann natürlich mal helfen, Text zu formulieren oder einfach Zielgruppen nochmal zu analysieren, finde ich auch ganz spannend. Also wichtig ist halt immer, dass man wirklich auch das nochmal hinterfragt mit dem eigenen Bauch. Ich finde, gerade in der Businesswelt ist ja der Bauch oft sowas nicht Relevantes. Also es wird ja oft belächelt, gerade wenn man als Frau das sagt, finde ich, dann ist ja Bauch, das, denn der ist gleich unprofessionell. Und das finde ich eigentlich schade, weil wer einen Bauch hat, der mitfühlt und mitdenkt, ne, ich sage auch jetzt bewusst mitdenkt, das ist unglaublich viel wert, gerade wenn wir jetzt über Zielgruppen und Marketing auch sprechen. Und deswegen glaube ich, ist das das Wichtigste.
Mhm. Du hattest vorhin auch schon immer wieder mal TikTok, Instagram und Co. erwähnt. Wie erreicht man denn heutzutage die Menschen, damit sie in die Innenstadt kommen? Da gibt es ja diverse Wege, aber ich bin mir sicher, dass ihr ja auch irgendwo eure Schwerpunkte setzen möchtet oder halt neue Wege sucht.
Ja, also hätte ich mehr Menschen, die mit mir arbeiten in meinem Team, das ist leider nicht so groß, wie ich das gerne hätte, dann hätten wir auch mehr Möglichkeiten. Also wenn ich könnte, würde ich auch mehr auf TikTok machen. Also wir machen gar nicht TikTok. TikTok zum Beispiel. Wir versuchen ein bisschen Instagram zu machen. Darf man auch nicht vergessen, City Management ist ja auch B2B in dem Sinne. Das heißt, wir sprechen damit unsere Mitglieder zum Beispiel Newslettern an. Und was wir aber tun, wirkt B2C. Deswegen haben wir auch einen Instagram-Kanal. Also das, ne, muss man immer gut unterscheiden. Und wie erreicht man die Menschen? Viele Kanäle auf jeden Fall. Also ich versuche das dann, weil ich wenig Ressourcen habe, mit Kooperationen, mit Austausch eben auch zu erreichen. Hätte ich jetzt Marketing Budget, was wesentlich höher wäre, dann würde ich ganz klar die Channel durchperformen. Also das wäre eigentlich das Naheliegendste. Ja. Und dann wirklich dann aber auch analoge mitdenken. Das darf man auch nicht vergessen. Es gibt tolle Zeitschriften auch, die immer noch eine Relevanz haben. Ich bin großer Fan von analogen Medien auch. Also ist auch ganz wichtig.
Ja. Und nochmal zurückkommend zum Thema KI. Du hattest ja auch gerade gesagt, intern gerade Nutzung und Schreiben von Texten. Ich glaube, es gibt keinen, der das nicht aktuell nutzt. Ne? Erleichtert ja auch super viel. Gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, KI könnte auf jeden Fall der Innenstadtentwicklung da extrem helfen?
Ist dann nicht mehr ganz so mein Tanzbereich. Also ich hoffe, dass das vielleicht andere machen. Also ich denke zum Beispiel an die Umweltbehörde, die sich überlegen muss. Hamburg, die Innenstadt ist viel Stein. Ne? Wenn es richtig heiß wird, dann wird es auch richtig heiß. Also dann sind die Steine, strahlen das noch mehr ab. Gute Orte zu identifizieren. Wo machen wir Fassadenbegrünung? Wo können wir noch Bäume hinpflanzen? Übrigens gar nicht so einfach, weil der Boden schon voll ist. Da sind ja viele Leitungen und so. Das wissen viele nicht. Also es ist gar nicht so einfach, Bäume zu pflanzen, wie man sich das so vorstellt.
Müssen wir fliegende Bäume machen?
Ja, genau. Es gibt auch Konstruktionen, die Bäume imitieren, wo dann quasi Wasser rauskommt. Ne? Auch da könnte KI helfen. Was gibt es schon in der Welt? Was könnte in Hamburg funktionieren? Verschiedene Konzepte mal übereinander zu legen. Ich glaube, dass die da auch schon ein bisschen dran sind, auf jeden Fall. Ich kann da jetzt nicht so reingucken. Aber das wäre so das Erste, was mir einfällt. Und da geht es vor allem um Zukunftsfähigkeit. Und das gilt dann natürlich auch für den Rest von Hamburg und nicht nur die Innenstadt.
Thema Zukunftsfähigkeit und Thema Nachhaltigkeit. Du bringst ja auch einen Hintergrund im Thema Nachhaltigkeit mit. Was bedeutet denn die nachhaltige Innenstadtentwicklung für dich?
Ja, also es ist zum einen gerade diese Zukunftsfähigkeit im Sinne von Hitze und Starkregen. Ne? Das ist erstmal so die Basis, finde ich, die gelegt sein muss, wenn es wirklich, wir werden mehr Starkregen bekommen, dass wir keine Überschwemmungen bekommen, dass Leute da sicher sich aufhalten können. Bei Hitze genauso bräuchten wir Ruheinseln, Ruheorte. Gibt es schon so ein paar? Gertrudenkirchhof gebe ich mal als Tipp mit. Das ist ein ganz schöner kleiner Garten, gerade gepflanzt worden. Am Alten Wall sind 5 Bäume gepflanzt worden, da kommen auch Bänke hin, also sowas. Aber ich finde auch zu überlegen, was ist denn eigentlich die Innenstadt der Zukunft? Was will man denn da eigentlich? Also wenn es Shoppen nicht mehr ist, was ist es denn dann? So, und ich habe vorhin mal Gastro und Kultur gesagt, aber vielleicht gibt es ja noch viel mehr. Also ich spinne jetzt mal rum, ich wünsche mir immer so einen Markt oder eine Markthalle, die ist dann vielleicht auch klimatisiert und läuft über, weiß ich nicht, Solarpaneele vielleicht oder Windkraft, ist in der Innenstadt jetzt schon ein bisschen verrückt gedacht, aber Solarpaneele wäre jetzt nicht so verrückt gedacht. Vielleicht gibt es eine kleine Oase, einen Spielplatz, es gibt keinen Spielplatz in der Innenstadt. Also auch sowas ist zukunftsfähig für mich, also dass man die vielen verschiedenen Generationen mitdenkt. Spielplatz übrigens ist auch immer toll für ältere Menschen, die vielleicht auch einsam sind, die setzen sich da gerne mal hin und kommen mit Menschen in Kontakt. Also auch sowas muss man mitdenken.
Ja, wahrscheinlich einfach auch insgesamt Sachen finden, dass man nicht nur noch zum Shoppen in die Innenstadt geht, ne?
Wir kommen dann auch zu unserem Gen Z-Spot, den wir regelmäßig machen und so ein bisschen die Sichtweisen der jüngeren Generation beleuchten, aber auch Themen, womit wir uns alle auseinandersetzen müssen, um halt die jüngere Generation mitzunehmen in der digitalen Welt. Wir wollen aber heute nicht nur die Frage beantworten, kommen die Leute überhaupt noch in die Innenstadt, sondern was möchte die jüngere Generation eigentlich wirklich haben? Was braucht sie, damit sie sagt, ja, die Innenstadt ist genau der Platz, wo ich mich mit anderen treffen und austauschen möchte? Und da komme ich auch schon zu der Frage, was denkst du, müsste die Innenstadt eigentlich bieten, damit junge Menschen diese nicht nur besuchen, sondern tatsächlich sich auch zugehörig fühlen, ja. Auch diesen Community-Gedanken am Ende des Tages fühlen.
Also ganz spannender Punkt, weil der Jungfernstieg ist ja so ein Beispiel, ne? Wir haben alle im Kopf so Messerstecherei, Jugendgangs, da halten sich Jugendliche auf, manchmal auch mit Migrationshintergrund, manchmal auch so in so Gangart, aber die Sozialbehörde spricht zum Beispiel gerade mit denen, die hat da quasi eine Initiative, die heißt JUKO und die kommen mit denen ins Gespräch. Und das Spannende ist, es funktioniert richtig gut. Die reden mit denen, da waren ja viele erstmal skeptisch. Und was ganz klar ist, die brauchen einfach Orte, wo sie sich aufhalten können, wo ihnen auch ein Angebot gemacht wird. Und dieses Angebot fehlt halt gerade. Und der Jungfernstieg ist halt einfach nett zum Aufhalten. Da gibt es Kioske, da kann man sich vielleicht auch günstig mal was holen. Und also die Lösung ist jetzt vielleicht nicht ein Jugendclub am Jungfernstieg, aber die Lösung könnte sein, ihnen Orte zu geben, wo sie sich ähnlich in guter Qualität aufhalten können und ihnen dann vielleicht noch ein Angebot gemacht wird. Und wenn ich jetzt mal weg von dieser vermeintlichen Problemgruppe nochmal gucke, was in der Innenstadt an Jugend los ist. Ich bin so froh, dass es so Marken gibt, die quasi über TikTok und Instagram Jugendliche in die Stadt holen, weil die belegen Leben ist unglaublich. Also ich finde schon, dass viele Jugendliche in der Stadt sind. Also sie gehen vielleicht nicht mehr in die klassischen Ladengeschäfte so viel und geben ihr Geld halt für Erlebnis aus. Also das heißt, wenn man da was konsumiert, dann muss es eben auch zum Beispiel Instagrammable sein. Also ich sehe wenig Jugendliche, die sich nicht filmen. Also Jugendliche würde ich jetzt übrigens auch, ne, damit wir nicht aneinander vorbeireden, ich würde sagen, das fängt vielleicht ab 14 schon an und geht vielleicht bis knapp unter 30 jetzt so. Also das sind dann keine Jugendlichen mehr, aber so diese Generation, sind jetzt schon zwei eigentlich rein rechnerisch, die laufen eben mit der Kamera rum und haben vielleicht sogar richtige Mikros dabei und also die total professionelle Social-Media-Ausstattung. Und das ist für die Grundbedingung, dass das, was sie da konsumieren, eben auch digital gut ankommt. Und das finde ich ganz spannend, weil viele andere machen das nicht.
Das stimmt. Und welche Rolle spielen da vielleicht auch sowas wie Musik, Kultur oder aber auch Pop-ups?
Also Pop-ups, glaube ich, haben eine hohe Relevanz. Musik und Kultur muss natürlich im richtigen Moment das Richtige sein. Also schwierig ist immer, wenn Menschen meiner Generation denken, sie machen Musik für eine andere Generation. Mhm. Man muss mal auf jeden Fall im Austausch sein, weil sonst klappt das nicht. Ich bin übrigens Jahrgang 80, falls sich gerade da draußen jemand fragt. Also das muss man wissen, dass es da Sachen gibt, die man nicht weiß. Also ne, und das kann man aber mit den Leuten natürlich machen. Aber Kultur ist, finde ich, fast das Schwierigste, weil es so viele verschiedene Bubbles gibt, dass es unglaublich schwierig ist, die alle abzuholen. Und dann wird es sehr fragmentiert quasi.
Mhm. An dieser Stelle stellt man sich ja auch die Frage, was könnte die Hospitality dann in dem Rahmen tun? Ihr habt ja viele Partnerschaften, Sponsorer und Verbände, mit denen ihr zusammenarbeitet. Spielt da Hospitality auch eine größere Rolle, wenn es halt auch vielleicht um das Umdenken von Plätzen geht, gerade für so eine jüngere Generation?
Also ich würde mir wünschen, dass es noch mehr Rolle spielt. Also ich suche immer gern zum Beispiel nach Partnerschaften, wo wir vielleicht mal eine Location nutzen. Das kann ja zum Beispiel auch mal vielleicht die Frühstückslocation sein, die man dann nachmittags vielleicht für ein Mini-Event nutzt oder sowas. Ne? Also da bin ich immer offen und höre gerne von Leuten, die das jetzt vielleicht auch hören. weil ich glaube, mit so kleinen Spielereien erreicht man doch ganz viel, weil es eben dann auch immer digital stattfinden kann.
Das stimmt, ja. Würdest du sagen, dass die Innenstadt vielleicht auch einfach mehr Inszenierung braucht? Also Erlebnisinszenierung setzen ja viele immer gleich. Da kommt es ja immer darauf an, wie man es umsetzt.
Ja, also ich glaube, wir haben unglaublich viel Potenzial, weil wir, also wie gesagt, die Ideen sind ja oft schon da. Wir denken manchmal zu groß und ich glaube, es würde Sinn machen, mehr kleine Sachen umzusetzen als das eine große. Und wenn wir das hinkriegen, dann könnten wir so gut zusammenspielen. Dann könnte der Handel mit der Hospitality, mit der Gastro, wenn wir jetzt mit der Kultur, also mal ein Beispiel, ich habe die Märchenschiffe als Event, da backen Kinder, wir haben auch ein kleines Theaterschiff und wir planen jetzt zum Beispiel das Theaterschiff auch mal abends für ein Event zu nutzen. Und da könnte man zum Beispiel eine Jazzband mal reinsetzen. Ja. So, ne? Also solche vermeintlich verrückten Verknüpfungen einfach mal neu zu denken und sich trauen, das zu machen.
Ja, wären wir wieder bei Trial and Error.
Ja, genau.
Wie ist es eigentlich mit dir? Gehst du in die Innenstadt oft?
Bin ich gespannt.
Ich glaube, zum Shoppen. Es ist immer dieses, ja, ich muss in die Innenstadt, ich muss, keine Ahnung, zu Zara oder so. Wobei ich dann immer in der Innenstadt bin und mir denke, so hässlich ist es gar nicht. Dann, das, und das klingt so blöd, aber wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, zwischen Dammtor und Hauptbahnhof einmal langfährst, ich finde das immer so schön, wenn du einmal mit der Bahn da rüberfährst und dann einmal auf die Binnenalster guckst und siehst, okay, die Gebäude sind schön, du hast die Fontäne und es ist super schön eigentlich alles. Ja. Und dann ist es immer so, ja, okay, eigentlich sind wir echt zu selten hier. Und ja, ich weiß nicht, aber dann ist es trotzdem so, keine Ahnung, du hast einen Job, man hat einen Job, man hat Uni und dann bleibt irgendwie nur der Samstag und es tut mir leid, so schön die Innenstadt auch mal sein mag, an einem Samstag gehe ich nicht in die Innenstadt, da ist es mir einfach zu voll und zu viele Touristen und dann versuche ich dem doch dann zu entweichen.
Ich habe ja selber früher sehr lange im Einzelhandel gearbeitet. Das bedeutet natürlich dann auch samstags oder an sowas wie Silvester, Weihnachten arbeiten. Da bin ich nämlich auch jemand, die das mehr meidet. Ich denke, okay, brauche ich jetzt auch nicht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man durchaus sich auch mal wagen kann, das wieder mal stärker in Angriff zu nehmen.
Auf jeden Fall. Und es ist ja doch schön. Vor allem, ich finde, jetzt abgesehen auch von der Mönckebergstraße und dem Jungfernstieg, du hast ja auch so viele irgendwie schöne Seitenstraßen, die man vielleicht gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat. So die Stadthöfe und so weiter sind ja bildschön. Man muss halt nur mal hin.
Und auch die Passagen tatsächlich, das war immer was ich früher, da bin ich halt nicht so rein. Weil ich weiß nicht, wenn ich nicht wusste, dass da ein Laden ist, dann bin ich da so nicht rein. Das ist auch nochmal ein Tipp, da hat sich echt so ein bisschen was getan. Die versuchen jünger zu werden, dann sind da manchmal tolle Konzepte drin, die sich vielleicht sonst gar nicht tragen würden. Darf ich euch denn auch eine Frage stellen?
Klar.
Wart ihr denn schon mal im Westfield?
Ja.
Aha, weil das finde ich ganz spannend, weil City haben wir, denken wir, Jungfernstieg, Mönckeberg, Spitaler. Und die Idee ist ja, dass die City sich so verschiebt, dass quasi das Westfield, und wenn ich sage City Managerin, gehört für mich das Westfield eben auch dazu. Also das heißt, dieses Dazwischen, das muss noch gefüllt werden.
Stimmt.
Deswegen war das jetzt für mich so spannend zu hören, ob ihr da schon wart.
Ja.
Würdet ihr denn auch vom Westfield in die Innenstadt laufen oder andersrum?
Ich habe es schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen würde. Also, ich weiß nicht, für mich ist es dann doch nochmal eine Ecke. Und ich hatte schon mal den Fall, da hatte ich dann Besuch aus der Heimat. Und wir waren in der Innenstadt und die waren so, ja, wir wollen nochmal ins Westfield. Und dann war so, okay, wir laufen da jetzt nicht hin. Und dann haben wir halt, sind wir die eine Bahnstation gefahren. Und ich glaube, das macht halt den Unterschied, dass es dann doch einmal nochmal quer durch die Speicherstadt ist, bis du im Westfield bist.
Ich finde, es kommt darauf an, welchen Weg du nimmst. Weil wenn du wirklich tatsächlich da, wo du runterfährst, in die Parkgarage, diesen Weg geradeaus einfach nur läufst, dann am Chilehaus und Co. vorbei alles, da finde ich, geht es eigentlich relativ schnell. Und wenn das Wetter noch stimmt, dann warum nicht?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht muss ich es nochmal probieren, aber bis jetzt. Und ich finde auch einfach, die Hafencity ist bis jetzt noch irgendwie so seine eigene Welt. Ich finde, du bist da und es hat für mich einfach nicht den Flair der Hamburger Innenstadt, aber vielleicht kommt das mit der Zeit.
Es ist anders, aber ich finde es eine sehr gute Ergänzung.
Finde ich auch, ja.
Und also mein Tipp wäre, die kürzeste Achse, also wirklich die schnellste ist, wenn man von der Kirche St. Petri, das ist die, die quasi an der Mönckebergstraße so am höchsten Punkt ist, wenn man quasi diese Straße gerade ausläuft über den Überseeboulevard zum Westfield. Das ist der schnellste Weg eigentlich.
Interesting.
Schaffe ich in 10 Minuten.
Kannst du dir das fürs nächste Mal auch
mache ich. Ist notiert.
Oder eben auch andersrum, weil tatsächlich die U-Bahn ist fast noch schneller. Es ist ja nur eine Station. Ne?
Ja, eben. Dann aber auch nochmal von mir eine Frage, die du ja anteilig, glaube ich, schon beantwortet hast. Nutzt ihr spezielle Formate, um die jüngere Generation / Gen Z anzusprechen?
Also noch nicht direkt, außer dass ich jetzt vielleicht einen Instagram-Account habe, der aber, würde ich sagen, vielleicht nicht die ganz Jungen anspricht, so wie wir den gerade machen. Aber was wir schon planen, ist, dass wir mit InfluencerInnen zusammenarbeiten, ne? Dass wir bestimmte Events, wenn das passt, also verkaufsoffener Sonntag zum Beispiel, hat ja verschiedene Themen, die sind vom Bezirksamt vorgegeben. Zum Beispiel Kinder, Jugend und Familie, macht es Sinn, mit Familien-InfluencerInnen zusammenzuarbeiten. Und da gibt es ja auch schon viele jüngere Leute jetzt. Das ist ganz spannend. Die Leute werden wieder früher Eltern, als das früher so war.
Ja.
Ansonsten versuche ich so Offline-Events noch mal ein bisschen zu machen, weil das ja gerade ein starker Trend ist. Also ich würde unglaublich gern, wir haben in der Innenstadt ein Kino, das Passage-Kino, Stricken im Kino machen oder einen Offline-Leseclub, weil wir haben viele spannende Locations und ich habe quasi das Netzwerk, um die dann auch bespielen zu können. Und da freuen sich ja alle. Also auch eine verrückte Idee, das klassische Kaufhaus finde ich übrigens ein Kulturträger. Ne? Für mich ist das ein Stück Kultur. Wir wissen nicht, wie lange es die noch gibt. In der Innenstadt haben wir ja jetzt auch nicht mehr so viele. Da auch mal was stattfinden zu lassen. Von mir aus in der Unterwäscheabteilung oder so. Ne? Also ein DJ-Event mit Stricken in der Unterwäscheabteilung. Also diese verrückten Kombinationen, die könnten halt eigentlich ganz gut funktionieren. Das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch probieren, sowas in die Richtung zu machen.
Spannend. Und inwiefern bezieht ihr die Gen Z dann in der Planung mit ein? Oder ist das dann so, okay, wir kriegen mit, Gen Z interessiert sich für ein Strickkino, wir machen jetzt ein Strickkino? Also
ich würde mir nie zutrauen, alleine selber was für eine Generation zu machen, wo ich nicht Teil davon bin. Ich würde das dann nur für meine Generation machen. Aber es gibt ja bestehende Bubbles schon. Also es gibt ja zum Beispiel schon einen Offline-Leseclub, dann würden wir die natürlich mit einbeziehen und auch denen vertrauen, wenn die sagen, wir brauchen das und das, dann würden wir versuchen, das auch zu ermöglichen.
Und dann jetzt nochmal einen Blick nach vorne. Wenn wir in die Zukunft gucken, wie könnte Hamburg denn in, sagen wir mal, 10 Jahren aussehen?
Also ich wünsche mir dann in der Innenstadt irgendwie was Tolles, Verrücktes, was es nicht gab. Also es muss jetzt nicht die Skipiste auf dem Dach sein, aber irgendwas mit Dach finde ich schon ganz spannend. Also wir haben tolle Dächer, also da hätte ich gern was und dass Leute kommen und sagen, Mensch, toll. Also der grüne Bunker ist für mich auch so ein Beispiel, der ist jetzt nicht in der Innenstadt, aber sowas in der Art. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass die HamburgerInnen selbst wieder merken, also nicht nur Touris und vielleicht aus dem Speckgürtel Leute, die dann mal zu Besuch kommen, sondern wir, die hier wohnen, wissen, die Hamburger Innenstadt ist ein Ort, wo immer was Spannendes passiert. Ich kann da einfach hin und erlebe was Spannendes. So, das würde ich mir wünschen.
Schön gesagt.
Ja, ich hoffe, das kommt dann demnächst.
Ich hoffe auch.
Ich arbeite dran.
Ja, wunderbar.
Aber es war ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zu unserer Endrubrik, genau. Den Big Three.
Genau, wir fassen immer am Ende des Tages nochmal drei Key-Thesen zusammen, die Leute nochmal mitnehmen können aus dem Gespräch. Und du darfst am Ende auf jeden Fall nochmal deine Top-Punkte nochmal mitteilen. Mhm. Du sagst bitte das auch mit beachten und mitnehmen. These Nummer 1, Innenstadt muss mehr sein als ein Einkauf. Wenn Shopping allein nicht mehr trägt, braucht die City definitiv neue Gründe zum Kommen und Bleiben. Dann spielt natürlich sowas wie Aufenthaltsqualität eine Rolle, Kultur, Gastronomie, vor allem aber Begegnungen, also Erlebnisse, so wie du gesagt hattest. Sicherheit darf man nicht vergessen und aber irgendwo auch der Nutzungsmix und echte Identität auch mit der Stadt.
Ja. Und These Nummer 2, Hospitality ist ein echter Stadtbaustein. Also ob Apartment-Hotel, normales Hotel oder Gastronomie, es belebt die Innenstadt. Und nicht nur für Gäste, sondern auch für die HamburgerInnen selber. Also entscheidend ist, ob sie sich öffnen, vernetzen und eben dem jeweiligen Quartier auch was zurückgeben.
Genau. Und These Nummer 3, die Zukunft der Innenstadt wird analog, aber auch digital gestaltet. beide Wege, darf man nicht vergessen. City Management, Handel, Hospitality, Kultur, Stadt und Nachbarschaft müssen gemeinsam handeln mit klaren Prioritäten, mutigen Tests, Trial and Error hatten wir besprochen, und aber auch nachhaltigen Konzepten und vor allem aber auch digitaler Sichtbarkeit. Also das, wo du auch gerade sehr stark daran arbeitest, dass man das mehr mit aufnimmt, damit es auch am Ende des Tages auch wirklich gute Ideen gibt, um Begegnung zu schaffen.
Hast du noch ein Schlusswort für uns?
Ja, also ich würde tatsächlich noch sagen, das klingt ja auch irgendwie anstrengend, diese Pluralisierung, Fragmentierung von all diesen Sachen. Das klingt ja erstmal auch irgendwie nach viel Arbeit. Deswegen ist vielleicht ein Weg dahin, auch in Kollaborationen mehr zu denken, also sich zu öffnen. Also ein Hotel kooperiert mit einem lokalen Händler oder eine Gastro mit dem City Management oder was auch immer oder mit dem Jazzclub oder sowas. Ne? Also dass man da nochmal diese Kollaborationen mitdenkt, weil das könnte eben der Schlüssel sein, dass man da eben effizient vielleicht auch an diesen vielseitigen Anforderungen arbeiten kann.
Ich muss aber sagen, es klingt zwar anstrengend, aber ich finde, es klingt auch einfach sehr, sehr spannend und ich bin wirklich gespannt, was die nächsten Jahre auf uns zukommt. Ja. Und ich freue mich.
Genau.
Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Danke, Mimi, dass du da warst.
Vielen Dank.
Und mit uns darüber gesprochen hast, wie die Innenstadt eben nicht nur verwaltet, sondern aktiv gestaltet werden kann.
Genau, und wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer, bitte folgt uns, abonniert unseren Kanal auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Lasst uns gerne ein Like da, Kommentar, Feedback, alles, was ihr möchtet. Und denn nur so wissen wir, welche Themen euch gefallen rund um Tourismus, Hospitality und das Reisen.
Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Da haben wir Janine Platz bei uns zu Gast. Sie ist Künstlerin und Kalligrafin und mit ihr sprechen wir dann über ganz viele kreative Themen.
Genau. Und bis dahin bleibt neugierig und bringt euch wieder mit nächstes Mal. Macht's gut.
Ciao.
Tschüssi.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.